Und damit herzlich willkommen im Programm, eine Sondersendung zum Budget der australischen Regierung. In 15 Minuten wird es verkündet, wir werden mehrmals nach Canberra schalten, live in die Rede des Schatzmeisters. Wir, das sind im Studio Melbourne, Christian Fröhlicher und in Sydney und via Studioleitung zugeschaltet, mein SBS-Kollege Wolfgang Müller. Hallo Wolfgang.
Hallo Christian, wie geht es?
Wunderbar, danke vielmals. Du hast einen Gast bei dir, stell ihn doch kurz vor.
Ja, im Studio habe ich hier mir gegenüber Marion Demmann. Marion, schönen guten Abend im Studio. Danke, dass du gekommen bist. Marion, stell dich doch gerade mal vor, wo kommst du her?
Also ich bin ursprünglich mal aus Einbeck in der Nähe von Göttingen geboren und bin seit ungefähr 15 Jahren jetzt hier in Australien und bin aber auch ab und zu mal schon wieder zurück in Deutschland gewesen für auch etwas längere Zeit.
Heute ist ja ein ganz besonderer Abend, Marion. Das Budget, der Haushaltsentwurf der Regierung wird vorgestellt. Ist es irgendetwas, worauf du dich freust, was du gerne sehen würdest im Budget?
Ja, ich weiß nicht, ob man sich aufs Budget wirklich so freuen kann, wie es hier in Australien anscheinend so der Fall zu sein scheint. Das Interessante an diesem Budget ist natürlich, wie nah es jetzt an der kommenden Wahl ist. Und dadurch ist es natürlich spannend, ob die Regierung sich jetzt entscheidet, einige besondere Maßnahmen zu verkünden. Oder ob sie vielleicht ein etwas konservatives Budget verabschiedet. Aber es wird natürlich heute sozusagen der Startschuss zum Wahlkampf gegeben.
Ja, genau. Viel hängt davon.
Wolfgang, wenn ich da unterbrechen darf. Wir sehen uns ja nicht, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ihr seid in Sydney, Wolfgang und Marion, ich bin in Melbourne. Aber die Frage eben, Wahlkampf, höchstwahrscheinlich 2. Juli, der Wahltermin. Wer wird mehr von diesem Budget profitieren? Liberals oder Labour? Also im Moment wissen wir ja noch gar nicht so viel, aber ein paar Sachen wissen wir, nicht?
Wir wissen ein paar Sachen, aber es gibt noch einen interessanten anderen Aspekt bei diesem Haushaltsentwurf. Es ist ja der erste Haushaltsentwurf, den Scott Morrison vorstellt. Und am Donnerstag gibt es also die Haushaltsrede des Oppositionsführers. Und dann nimmt man ja an, dass am Freitag oder Samstag Turnbull zum Governor General geht, um dann die Erlaubnis für die vorgezogene Wahl am 2. Juli zu erhalten. Das heißt also, dieses Budget wird dem Parlament nicht mehr vorgestellt. Mhm. Es muss ja vom Parlament abgesegnet werden. Und wenn die Regierung die Wahl nicht gewinnt, dann wird kein Parlament dieses Budget jemals annehmen, sondern die neue Regierung würde dann ein eigenes Budget verkünden. Es kann also durchaus sein, dass wir dieses Budget einmal sehen und dann nie wieder.
Mhm. Ein paar
Interessant, haben wir auch bisher noch nie gehabt.
Genau, Wolfgang, Marion, ein paar Sachen kennen wir ja bereits. Also es gibt eine Steuersenkung für Small Business von 30 auf 27,5%. Bisher galt ein Umsatz von 2 Millionen Dollar als Grenzwert. Jetzt sind 10 Millionen erlaubt, also auch kleine Geschäfte und da gibt es ja ganz, ganz viele in Australien, die Umsatz unter 10 Millionen erzielen. Die kriegen also diese kleine Steuervergünstigung, 27,5% der Steuersatz. Was wir auch wissen, ist, dass wahrscheinlich die Besserverdienenden bei der Superannuation ein paar Abstriche machen müssen.
Das scheint so zu sein. Und ich werde deine Frage mal gleich an Marion weiterleiten. Aber ich muss dir sagen, es scheint so, dass Marions Kopfhörer gerade ausgefallen sind. Das heißt, ich wiederhole die Frage für sie. Nicht, weil sie begriffsstutzig ist, aber weil sie einfach nicht gehört hat. Marion, es sind ja schon ein paar Sachen bekannt in dem Budget. Zum Beispiel soll ja die Steuer für kleinere Betriebe, also bis 10 Millionen Dollar, diese Steuer, die Gewerbesteuer, soll ja um 1% gesenkt werden, angeblich. Findest du das einen guten Schritt?
Ja, das ist natürlich ein guter Schritt. Das ist natürlich aber auch eine Frage der Definition, was ein kleines Unternehmen denn ausmacht. Und da gab es bisher in der australischen Wirtschaft noch keine große Einigung, dass
die Definition ist eben, dass der Umsatz 10 Millionen Dollar ist.
Bei den Steuerbehörden anders gehandelt worden als jetzt bei der Regierung zum Beispiel.
10 Millionen Dollar, sagt Christian, ist,
ja,
ist die Grenze.
Neu.
Das ist sehr viel für ein kleines Unternehmen.
Ja,
das und es gibt natürlich sehr viele Kleinstunternehmen auch gerade. Mein Erfahrungsbereich kommt aus dem Gesundheitsbereich. In der Medizintechnik zum Beispiel gibt es natürlich einige große Firmen, aber auch einen ganz langen Rattenschwanz von sehr kleinen und Kleinstfirmen. Und die kommen noch lange nicht an diese Grenze heran.
Mhm. Nee, das ist ein Missverständnis. Entschuldigung, Marion, bitte die Kopfhörer, die kann man einstellen. Wolfgang, kannst du vielleicht helfen da? Die Kopfhörer kann man einstellen, die Lautstärke. Also nochmals, ihr seid in Sydney, ich bin in Melbourne, deswegen sehen wir uns hier nicht. Aber wie gesagt, die Kopfhörerlautstärke kann man regeln. Dann hört sie mit. Ja, nee, es ist gerade umgekehrt. Also eben Unternehmen, die unter 10 Millionen Dollar Jahresumsatz erzielen, die kriegen diese Vergünstigung. Das ist ja gerade das Schöne für das Small Business, nicht? Bisher galt 2 Millionen als Grenzwert.
Jetzt höre ich sie auch.
Genau. Gut, etwas anderes, was bereits quasi angekündigt wurde, ist, dass der Taxwert, der Steuerwert für Leute, die über 80.000 Dollar verdienen, dass der ein bisschen angehoben wird. Diese 37%, die man an Steuern abliefern muss, das beginnt dann ein bisschen später. Wo genau, das werden wir wahrscheinlich in 10 Minuten erfahren, weil das wird so eine Leitplanke dieses Budgets sein. Sie hören SBS Radio mit einer Sondersendung zum Budget der australischen Regierung. Das dritte der Liberalen, seit Tony Abbott an die Macht kam, und das erste unter Malcolm Turnbull. Das Budget, Wolfgang und Marion, das wird ja die Handschrift des Regierungschefs tragen, ganz klar. Aber vielleicht wird Scott Morrison klammheimlich das umsetzen wollen, was er für richtig befindet, denn er stellt ja das Budget vor.
Sicher, er stellt das vor, aber das ist ja normal und das ist ja auch das Wichtige, dass man eben von Seiten der Regierung eine Einheitsfront zeigt, denn nichts wollen die Wähler mehr als eben garantiert, dass die Leute nicht gegeneinander arbeiten. Und bisher haben sich ja die Liberalen schon ganz schön gestritten. Wir wissen ja, bis vor kurzem hat ja der abgesetzte Regierungschef Tony Abbott gegen seinen Herausforderer und Sieger gestänkert. Das hat er jetzt sein gelassen. Also man will ganz bestimmt versuchen, eine Einheitsfront darzustellen und dann auch die Wahl zu gewinnen. Ich kann das nur begrüßen, Mario.
Ich glaube auch nicht, dass Scott Morrison es sich leisten kann, hier Überraschungen reinzubringen, die er nicht vorher abgestimmt hat mit seinen Kollegen und natürlich auch mit Turnbull. Er hatte ja schon mal so ein Foray gemacht in die GST und wurde dann wieder zurückgepfiffen. Ich glaube nicht, dass er sich das noch öfter leisten könnte. Und ich glaube auch nicht, dass es diese Überraschungen, diese unabgesprochenen Überraschungen heute geben wird.
Genau, es wird also bei den 10% GST bleiben und auch Negative Gearing, das wird nicht angetastet. Auch der Versuchsballon, der da gestartet wurde mit der Superannuation, da gibt es keine großen Änderungen, wird vermutet, sondern höchstens ein paar kleine Retuschen. Wie gesagt, diese kleinen Retuschen für Bestverdienende, man muss es sagen, es geht ja da um Beträge ab 300.000 Dollar Jahresgehalt. Ja, ein anderes Thema heute, Leitzinssenkung. 1,5%, ein Rekord in Australien. Entschuldigung, 1,75%, eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte. Kam ein bisschen überraschend eigentlich, nicht?
Das Ganze kam überraschend und ich glaube, das hat die Regierung auch nicht richtig durchdacht, als sie gesagt hat, sie wollte das Budget vorziehen und hat wahrscheinlich dann erst später gemerkt, oh, das ist der gleiche Tag, an dem auch die Reserve Bank ihre Zinsentscheidungen verkündet. Und das haben wir bisher auch noch nie gehabt. Also da gibt es vieles, was historisch neu ist an diesem Tag. Und ja, und auch der Zinssatz von 1,75% ist historisch niedrig. Das sagt man so in Australien. Aber wenn wir uns mal umschauen in der Welt, dann haben wir ja fast in vielen Ländern 0%, sogar Strafzinsen, also 1,75% Leitzins sind eigentlich immer noch hoch. Und wenn ich mir zum Beispiel hingehe und anschaue, also wenn man jetzt hingeht und man nimmt sich einen Kredit von der Bank, dann zahlst du in Australien im Durchschnitt heute immer noch 5,6% Zinsen. In Deutschland zahlst du 2,5% Zinsen. Also in der Beziehung sind in Australien die Zinsen zu hoch und das sagt man, bremst auf jeden Fall dass die Initiative der Unternehmen zu investieren. Vielleicht ist das so.
Ja, trotzdem eine gute Nachricht für Hauskäufer, für solche, die eine große Mortgage haben. Die bezahlen natürlich jetzt weniger, wenn es eine variable Mortgage war. Und die Frage ist jetzt, die Regierung sagt, das sei ein Zeichen dafür, dass ihre Politik funktioniere. Die Opposition sagt genau das Gegenteil, sei Beweis dafür, dass der Konjunkturmotor lahme und die Reserve Bank da ein bisschen Öl ins Feuer gießen muss, damit das richtig ankurbelt da. Wer hat nun recht? Also ist es ein Verdienst der Regierung, dass die Zinsen sinken oder genau das Gegenteil?
Was meinst du, Marion?
Naja, ich denke, erstens muss man sich auch überlegen, warum das jetzt kommt und nicht, vielleicht ist das sozusagen jetzt gewählt worden, um es nicht mitten im Wahlkampf irgendwann verkünden zu müssen. Auf der anderen Seite kommt es natürlich auch auf das Vertrauen der Verbraucher an in dem Sinne. Und da kommt es natürlich dann darauf an, wie dann die Bevölkerung das sieht, ob es dann wirklich der Vertrauensbeweis in die Wirtschaft ist oder ob es eher das negative Signal ist, dass es doch nicht alles so läuft, wie es sein sollte. Ich glaube, es ist wahrscheinlich eher das Letztere, was die Bevölkerung da als Message mitnehmen wird.
Eher negativ.
Ja, wenn ich da vielleicht aber auch einwerfen darf, der Markt, der hat sehr positiv reagiert. Also heute ein Allzeithoch erreicht, 2016 muss man natürlich sagen, nur ein Jahreshoch. Und plus 2,1%, also an einem Tag, der ASX 200 erschloss bei 5.354 Punkten. Und ist das der Startschuss jetzt für einen neuen Höhenflug?
Man spricht ja schon davon, dass die Reserve Bank noch einmal in diesem Jahr die Zinsen senken wird. Wir wollen es mal ab. Ich meine, sie müsste es tun, denn hier in Australien sind die Zinsen einfach zu hoch und es ist notwendig, dass man es den Leuten einfacher macht zu investieren. Denn auch der Häusermarkt in Australien, also zum Beispiel hier in Sydney sehen wir auch, die Hauspreise haben sich abgekühlt. Und ich bin ganz sicher, in Melbourne ist das auch der Fall. Also so ein bisschen aufs Gaspedal zu treten, wäre vielleicht gar nicht schlecht für die Reserve Bank. Mario.
Ja, in 3 Minuten geht's los und ich habe da gerade unterbrochen. Marion, Sie wollten was sagen?
Ich wollte eigentlich nur noch dazu fügen, dass es natürlich mit dem australischen Fokus auf Hausbesitz so eine Sache ist und dass vielleicht wirtschaftliche Maßnahmen, die vielleicht die Konjunktur ankurbeln und helfen, diese berühmte Jobs and Growth, diesen Slogan auch zu verwirklichen, doch wahrscheinlich sinnvoller sind als sich immer nur auf Häuser und so weiter zu konzentrieren von der Regierung.
Wohl wahr.
Was wünschen Sie sich sonst noch, Marion?
Natürlich muss man nochmal im Gesundheitsbereich und auch im Bildungsbereich gucken, was denn sinnvolle Förderungen sind. Infrastruktur, denke ich mal, wird es auch einige Ankündigungen geben jetzt, auch gerade so Infrastruktur und Transport. Was jetzt schon angekündigt wurde, dass die Zigaretten eben nochmal weiter besteuert werden, das ist natürlich irgendwie, da tritt man jemand, der schon am Boden liegt, aber das ist auch immer ein dankbares Opfer, denke ich, wo es wenige geben wird, die sich dagegen aussprechen werden.
Die Raucher werden alles bezahlen.
Die Raucher werden alles bezahlen. Sagt ja, dass es also $40 die Schachtel geben soll im Jahre 2020.
Unglaublich.
Dann müssen sich auch die restlichen Leute das Zigarettenrauchen abgewöhnen und wenn der Schatzminister heute noch mal eine Zigarre rauchen will, dann sollte er das heute machen und nicht erst in 2020.
Das ist ja nicht Joe Hockey.
Ich glaube, diesen Fehler wird er nicht machen. Also Joe Hockey hat das gemacht und das kam nicht besonders gut an.
Nein.
Ja, Sie hören SBS Radio. Wir schalten gleich nach Canberra zur Rede von Schatzmeister Scott Morrison, das Budget der australischen Regierung. Wir werden die Rede zwischendurch immer wieder live im Studio analysieren. Und im Melbourner Studio sind Christian Fröhlicher und in Sydney zugeschaltet Wolfgang Müller und ein Gast, Marion Demann. Sie ist Communications Managerin mit langjähriger Erfahrung im Gesundheitsbereich. Bleiben Sie dran. We'll be right back.
sbs.com.au/german ist Ihr digitales Zuhause. Hören Sie Nachrichten und Features, sagen Sie uns Ihre Meinung, kontaktieren Sie unsere Redaktion. sbs.com.au/german.
Ja, und gleich geht's los. Wir schalten rüber nach Canberra zu unseren Kollegen von der ABC.
It's time to learn exactly what that means. The stakes are exceedingly high with an election just 2 months away. Tonight, I'm leading a team of the ABC's top political minds to make sense of Budget 2016. As well, the Treasurer will join me for his first interview. For now, though, we cross to the House of Representatives, where Scott Morrison is about to deliver his first federal budget.
Honourable members, the Speaker.
I have received a message from His Excellency the Administrator recommending, in accordance with Section 56 of the Constitution, an appropriation for the purposes of the Appropriation Bill No. 1, 2016-17, and I call the Treasurer.
Thank you, Mr. Speaker. I present the Appropriation Bill No. 1, 2016-2017, and the Explanatory Memorandum.
And I call the Clerk.
First reading, a bill for an act to appropriate money out of the Consolidated Revenue Fund for the ordinary annual services of the government and for related purposes.
And I call the Treasurer.
Thank you, Mr. Speaker. I move that this bill now be read a second time. Mr. Speaker, this cannot be just another budget, because these are extraordinary times. This budget is an economic plan. It's not just another budget. Australians know that our future depends on how well we continue to grow and shape our economy as we transition from the unprecedented mining investment boom to a stronger, more diverse new economy. They know that their future, their jobs and those of their children and grandchildren depend on it. This is a very sensitive time. Australians have clearly said we must have an economic plan to make this economic transition a success. This economic plan is the foundation on which we can build a brighter, more secure future in a stronger new economy with more jobs. This budget delivers our economic plan in three key ways. First, by sticking to our plan for jobs and growth. Tonight I will announce a growth-friendly, 10-year enterprise tax plan to boost new investment, create and support jobs and increase real wages, starting with tax cuts and incentives for small and medium-sized business. We will continue our investment in our national innovation and science agenda to create our own ideas boom in every city, in every town, in every factory, farm, shop and office, including support for new start-up businesses. Through our defence industry plan, we will secure an advanced local defence manufacturing industry, driving new high-tech jobs in Australia, including 3,600 direct jobs as part of the government's naval shipbuilding plan. More export opportunities will be opened up by following through on our export trade agreements that are already delivering new jobs and markets for Australian producers, manufacturers and service providers right across the country. And I will announce tonight a new initiative to help more than 100,000 vulnerable young people into jobs, to be part of our growing economy by giving them real work experience with real employers that leads to real jobs. Second, by fixing specific problems in our tax system so we can sustainably cover the government's responsibilities for the next generation. This means combating tax avoidance, especially by multinationals, with new measures to ensure everyone pays the tax they should on what they earn in Australia, not avoid tax by shifting their profits offshore. I will announce how we will close off generous superannuation tax concessions for Australia's most wealthy and better target these tax concessions to hard-working Australians saving and investing for their retirement so as not to be dependent on the age pension. And we will give hard-working Australians and the thousands of Australian businesses that employ them some tax relief so when they earn more, they will not be taxed more.
Ja, außergewöhnliche Zeiten, Jobs, eine starke Wirtschaft, ein 10-Jahres-Plan, ein Ideenboom, ganz vieles, was da angekündigt wurde, aber eigentlich noch nicht allzu viel Konkretes, Wolfgang und Marion.
Ja, aber soweit klingt das eigentlich ganz gut und auch sehr dynamisch. Er trägt das also mit Gusto vor, muss ich sagen. Also soweit, muss ich sagen, was ich gehört habe, gefällt mir. Mhm. Marion.
Ja, er sagt natürlich die richtigen Worte und wählt sie auch mit Bedacht. Wir sind also wieder irgendwie so in dem Bereich der Three-Word-Slogans, also der Slogans, die nur drei Worte brauchen. Jobs and Growth ist natürlich das, was wir jetzt am allermeisten hören werden, glaube ich, heute Abend.
Diese Investitionen in die Rüstungsindustrie, wie muss man das verstehen? Hat das mit den 12 U-Booten zu tun?
Ja, ganz bestimmt. Ich muss immer gestehen, dass mir da eigentlich das Herz bricht, wenn ich das höre. Die Automobilindustrie verlässt das Land und die hat also nur einige hundert Millionen als Beigabe oder Subsidies gebraucht. Und jetzt wird dafür an der Stelle eine Rüstungsindustrie aufgebaut für Milliarden, die auch nur 3.500 oder 3.600 Jobs schafft. Also so ganz überzeugt mich davon nicht, dass das der richtige Weg ist. Das ist vielleicht meine persönliche Meinung.
50 Milliarden Dollar für 12 U-Boote. Und das ist ja in Südaustralien gut möglich vielleicht, dass die Autofabriken, die es ja dort gibt, dass die Fabrikarbeiter dort in die Rüstungsindustrie wechseln?
Glaube ich nicht, Christian, denn wenn die U-Boote erstmal, wenn die gebaut werden, vergehen noch viele Jahre. Inzwischen sind diese Arbeiter, die jetzt ihren Job verlieren und im nächsten Jahr ist die Automobilindustrie in Australien ja nun wirklich geschlossen. Da machen die längst andere Sachen. Also ich sehe da keinen Benefit, muss ich dir sagen. Mariam, siehst du das?
Ja, das sehe ich genauso, weil natürlich das auch erst in 2020 anfängt. Mhm. Und bis dahin können die ja gar nicht die Durststrecke überstehen. Es gibt natürlich auch andere Industrien, wo sie sich vielleicht wieder integrieren können. Aber es ist natürlich auch sehr schwierig, so viele unterzubringen. Und auch nicht alle lassen sich neu auf andere Techniken umtrainieren in dem Sinne. Es gab ja immer auch wieder, gerade in South Australia, Vorstöße, da an der Industrie anzusiedeln. Und das läuft natürlich auch. Aber es ist natürlich, glaube ich, einfach zu wenig, um der Automobilindustrie und den Zulieferbetrieben eine wirkliche Alternative zu bieten.
Ne? Was ich auch mitgeschrieben habe, ist dieses Trainingsprogramm für Job-Einsteiger. Klingt gut. Ein bisschen nach Work for the Doll oder Green Army von Tony Abbott. Wie immer ist der Teufel dann im Detail begraben, werden wir wahrscheinlich morgen dann mehr erfahren drüber. Superannuation für Bestverdienende haben wir angesprochen, war ja vorher schon angekündigt worden. Und jetzt bestätigt diese Google Tax.
Ja, das ist ja schon etwas, was Joe Hockey schon mit zu dem G7-Gipfel in Brisbane mitgenommen hat. Das ist dann wieder so ein bisschen eingeschlafen, der Widerstand kommt auch wohl nicht nur von diesen Unternehmen, vielleicht auch aus Washington dagegen. Aber jetzt soll auf jeden Fall ein Gremium gebildet werden, das sich das mal anschaut. Da muss man auch mal sehen, da steckt auch der Teufel im Detail. Aber dass natürlich so Riesenunternehmen wie Google und Apple und was es immer sehen, wenig an Steuern bezahlen. Und übrigens nicht nur hier, auch in Amerika geht vielen Politikern auf den Geist, aber ich muss dir gestehen, das ist ja alles nicht illegal. Das liegt daran, dass die Gesetze so formuliert sind und das liegt einfach nur an den Politikern. Die Gesetze sind schlecht und die Firmen machen sich mit guten Accountants da eben richtig drüber her und verdienen da eben. Die machen ja nichts Illegales, in ihren Augen jedenfalls. So sehe ich das.
Marion, wie sehen Sie es?
Ja, das ist natürlich richtig, dass das ein weltweites Problem ist, womit sich auch die Amerikaner und die Briten und die Deutschen und alle mit beschäftigen. Und das liegt natürlich auch daran, dass es einige Länder in gerade auch in Asien und so weiter gibt, die unheimliche Steuervorteile auch bieten oder vielleicht auch Länder wie Irland zum Beispiel und sich da natürlich Firmen jetzt auch hinziehen, um natürlich ihre Steuern zu minimieren. Das kann man ihnen natürlich auch nicht vorwerfen.
Und das Gesetz lässt es ja zu.
Und das ist, wie Wolfgang gerade gesagt hat, natürlich auch legal. Und da muss man sich dann, glaube ich, weltweit nochmal einigen, weil man darf sie natürlich dann auch nicht zweimal Steuern zahlen lassen.
Ja, und damit ist es wieder Zeit, live nach Canberra zu schalten in die Rede von Scott Morrison, das Budget der australischen Regierung.
Businesses with a turnover of less than 10 million. But we don't want these enterprises and these businesses to stop there. Each year, we will continue to step up the turnover threshold for access to the lower company tax rate of 27.5% for more businesses, from $10 million to $25 million in 2017-18, to $50 million in 2018-19, and $100 million in 2019-20. This will mean by 2020, more than half of all employees in companies in Australia will be in companies paying a lower tax rate of 27.5%. That's around 4.9 million employees whose jobs will be supported by a lower tax rate in just 4 years. Yeah. Phase two of our 10-year enterprise tax plan will extend the lower tax rate of 27.5% to all businesses by continuing to step up the threshold each year until 23-24, before reducing the 27.5% rate for all businesses to 25% at the end of 10 years in 26-27. This is an important measure in securing our future prosperity. We will not be able to rely on our natural advantages and resources to secure jobs of the future like we have in the past. If we wish to continue to see our living standards rise with more jobs and higher wages, we need to ensure our tax system encourages investment and enterprise. Australia has the seventh highest company tax rate of the 34 OECD countries and is much higher than our neighbours in the Asian region. These measures will reduce revenue by $5.3 billion over the next 4 years. This reduction is fully offset by the increased revenue derived from the revenue and integrity measures in this budget. Tonight, we will also back in average full-time wage earners by preventing them from moving into the second highest tax bracket. From 1 July this year, we will increase the upper limit for the middle income tax bracket from $80,000 to $87,000 per year. This will stop around 500,000 taxpayers in each and every year from paying more than 32.5 cents marginal tax rate. They will be in the middle income tax bracket with all the other average wage earners where they should be. This is about providing room in our tax system for average full-time wage earners to earn more without being taxed more. Of course, we would like to do more, but this is what we can afford today. This change also builds on the tax cuts provided to those on incomes of less than $80,000 to compensate for the carbon tax. By abolishing the carbon tax and keeping the tax relief in our first budget, we delivered a genuine tax cut for those earning up to $80,000 a year, not compensation.
Ja, zwei Dinge hier also. Steuersenkung sowohl für Unternehmen bis 2020. Der Umsatz erlaubt $100 Millionen, 27,5% dann der Steuersatz von gegenwärtig 30%, eine Senkung. Und davon sollen die Hälfte der australischen Beschäftigten betroffen sein. Wolfgang und Marion in Sydney, was haltet ihr davon?
Also ich muss sagen, ich finde, das ist ein guter Schritt und auch das macht schon was aus. Das sieht so aus, dass das also 5 Milliarden kosten wird, aber das wird durch andere Maßnahmen wieder eingefahren. Also ich muss sagen, zusammen auch mit der Erhöhung der Grenze für den Höchststeuersatz für Besserverdienende, also von $80,000 to $87,000, insgesamt, das ist eine, nicht revolutionäre, aber eine vernünftige Entscheidung, um ein bisschen Schwung in die Bude zu bringen wirtschaftlich.
Viele werden sagen, das sei vielleicht nur so das Bracket Creep, was damit quasi aufgeholt wurde. Also die Inflation in den letzten paar Jahren, 2-3%, hat natürlich dazu geführt, dass jemand schnell mal über 87 bzw. über 80.000 verdient und dann sehr hart belastet wird.
Ja, ich denke auch, es kommt darauf an, wo dann wirklich die Average Wage liegt. Da gab es ja schon auch Diskussionen im Vorfeld, ob das nun 80.000 wirklich ist. Oder ich glaube, ich habe heute noch eine Höhe von 60.000 gelesen. Das und ist, wie viele Leute das dann wirklich betrifft.
Ja, es ist 60.000. 80.000 ist nur für Männer, die Vollzeit arbeiten.
Ja, und deshalb wird es wahrscheinlich jetzt im Anschluss daran auch noch Diskussionen geben, wie viel dann wirklich davon einen Benefit bekommen und wie viel dann eben leer ausgehen, die da drunter liegen.
Ist das Negative Gearing damit weniger attraktiv geworden, Wolfgang?
Ist das Negative Gearing weniger attraktiv geworden? Vielleicht ein wenig, aber insgesamt gesehen sind das also ganz kleine Variationen am Rande. Es ist nichts es ist nichts, wie man im Rheinland sagt, was den Bock fett macht. Also insofern, es macht vielleicht etwas bessere Laune, aber es ist nicht so, dass es grundlegend nun die Einkommenssituation von Hunderttausenden von Australiern verändern wird. Das sind kleinere Retuschen, die gut sind, aber nichts Großartiges.
Mhm. Wunderbar. Sie hören SBS Radio mit einer Sondersendung zum Budget in Canberra, im Studio in Melbourne, Christian Fröhlicher, im Studio in Sydney, mein SBS-Kollege Wolfgang Müller und ein Gast, Marion Demann. Sie ist Communications Managerin mit langjähriger Erfahrung im Gesundheitsbereich. Bleiben Sie dran.
Hören Sie zu und diskutieren Sie mit. Laden Sie die SBS Radio App herunter, hören Sie uns live oder on demand, machen Sie mit bei Umfragen, kontaktieren Sie uns kostenlos im App Store und bei Google Play.
Höchste Zeit, wieder in die Rede von Scott Morrison zu schalten im Abgeordnetenhaus in Canberra.
Tax concessions for the most wealthy. By firstly introducing a transfer balance cap of 1.6 million on amounts moving into the tax-free retirement phase, with balances able to increase above this cap on account of tax-free earnings once transferred. Extending the 30% tax on concessional contributions to those earning over $250,000. Reducing the annual cap on concessional superannuation contributions to $25,000. And from tonight, establishing a lifetime non-concessional contributions cap of $500,000. A balance of $1.6 million can support an income stream in retirement around four times the level of the age pension. The transfer balance cap will be applied to both current retirees and to individuals yet to enter their retirement phase. The transfer balance cap, lifetime non-concessional cap, and the 30% contributions tax for those on high incomes will each affect less than 1% of superannuation fund members. A concessional contributions cap of $25,000 per annum will affect just 3% of superannuation fund members, particularly those who pay the top rate of income tax. Commensurate measures will also be applied to high income earners with defined benefit arrangements, including current and former politicians and public servants. In addition to a tightening access to tax concessions, the government will also be introducing a low-income superannuation tax offset from 1 July 2017 to ensure that people earning less than $37,000 are not paying more tax on their superannuation than they earn on their income. This will effectively allow individuals with an adjustable taxable income of up to $37,000 to receive a refund into their superannuation account of the tax paid on their concessional contributions up to a cap of $500. The low-income superannuation tax offset will in particular assist around 2 million low-income women to build their superannuation savings. At the same time, we will increase flexibility and choice in superannuation to support how people work and save in our modern economy. By allowing more employees and a wider range of self-employed people, such as tradespeople, to claim a tax deduction for superannuation, personal superannuation contributions. By encouraging partners to make contributions to their low-income spouse's superannuation by extending the eligibility for individuals to claim a tax offset for these contributions. By removing the current regulations that restrict people aged between 65 and 75 from making contributions to their superannuation. And allowing people to roll over unused concessional caps so those with interrupted work arrangements, predominantly women and carers, are not prevented from making catch-up contributions to their super if they are in a position to do so. 96% of Australians with super will be unaffected by or be better off as a result of the superannuation changes we have announced tonight.
Wow, das war jetzt aber sehr kompliziert, sehr technisch. Superannuation, da gibt's doch vielleicht mehr Änderungen, als man erwartete.
Ja, interessant ist also, dass bisher hat ja jeder, der ein selbst finanzierten Beitrag zu seiner Rentenversicherung gezahlt hat, immer nur 15% bezahlt. Alle haben das bezahlt. Und jetzt werden also die Höherverdienenden werden in Zukunft 30% bezahlen und die anderen kleineren werden 15% bezahlen. Und für die weniger Verdienenden, für die unter 37.000 Dollar, da bekommt man, man muss ja auf diese Beiträge, muss man ja Steuern bezahlen. Und diese Steuern, wenn man weniger als 37.000 Dollar pro Jahr verdient oder bis zu 37.000 Dollar, die kann man jetzt von der Steuer zurückerhalten, bis zu einer Grenze von 500 Dollar. Das ist natürlich auch nicht so, dass da man nun da schwer reich durch wird. Aber immerhin, es ist eine kleine Geste, besonders natürlich gegenüber Frauen, die manchmal nicht viel verdienen oder weil sie Kinder haben, nicht regelmäßig arbeiten können. Immerhin, das ist vielleicht, ich würde mal sagen, kein großer Verdienst, aber immerhin eine kleine Würdigung der Frauen.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch das sogenannte Salary Sacrificing, das wird nun ein bisschen weniger großzügig angesehen. Man darf nur noch 25.000 Dollar im Jahr Salary Sacrificen, also an der Steuer vorbei oder vor Steuern einzahlen in die Rentenkasse. Bis jetzt waren es 30.000. Oh.
Marion, das sind Sorgen, die sich die Gutverdienenden machen natürlich.
Ne? Ja, das auf alle Fälle. Aber ich bin auch froh, dass ihr beiden so gut aufpasst, weil ich muss sagen, als er über Transfer Equivalence Cap und Lifetime Non-Concessional Cap
diskutiert hat, war enorm kompliziert. Ich glaube, die meisten Australier und ich angeschlossen hatten da Mühe. Aber was auch durchblickte oder was man erkannte, ist diese 500.000 Dollar pro Leben quasi, also maximal 500.000 Dollar darf man einzahlen in die Superannuation, zum Beispiel von einem Hausverkauf oder einem Investmentverkauf. Oft kann man das ja dann in die Superannuation einzahlen, den Profit. Und das ist jetzt begrenzt, maximal 500.000 Dollar pro Leben. Also eigentlich vernünftig,
einmal
nicht?
Einmal nur.
Einmal.
Ja.
Also
einmal
insgesamt,
nur, genau.
Die Gesamtsumme. Ja. Und 96%, glaube ich, hat er gesagt, der Australier, würden gleich gut, wenn nicht besser, weiterfahren mit der Superannuation.
Interessant fand ich gleich in der Einleitung zu seiner Rede, hat er das angekündigt, der Sinn und Zweck der ganzen Sache ist, dass man Leute eben von der momentan gesetzlichen Altersversicherung unabhängig machen will. Und das ist es wohl, was die Regierung damit erreichen will. Weniger Ausgaben für diese wunderbare Government Pension, die wir in Australien haben, die auf der ganzen Welt bewundert wird. Ohne jede Einlage kriegst du diese Government Pension. In Deutschland muss man da jahrelang für einbezahlt haben. Hier kriegt man die umsonst. Und ich bin auch ganz sicher, ich sage es mal ganz sarkastisch, diese Pension hat bestimmt auch viele Leute nach Australien gelockt.
Aber bestimmt eigentlich eine gute Idee, also auch aus eigenem Interesse, weil das ja Ausgaben sind, die dem Staat dann entfallen und gab bei der Lebenserwartung, die ja immer höher wird, will das natürlich jede Regierung weltweit. Bloß war es wohl so, ich glaube, das ist die Kritik, dass vor allem die Besserverdienenden von diesen Salary Sacrificing und diesen Contributions, die man freiwillig machen konnte, in die Superannuation profitierten und eigentlich nicht die, die es nötig hatten, später ihren Lebensabend zu finanzieren ohne Altersrente der Regierung.
Nicht nötig hatten und vielleicht auch nicht konnten. Denn man muss jetzt sich vorstellen, in unserem Leben, erstmal muss man für sein Studium bezahlen, das muss man ja näher bezahlen, da muss man sich ein Haus kaufen, dafür muss man auch noch bezahlen. Also mit dem Weitersparen von Geld für die Superannuation ist es eigentlich gar nicht so leicht im Leben. Deswegen vielleicht auch der Sinn und Zweck eben jener gesetzlichen Altersversorgung, die wir in Australien haben. Das nun versuchen, auch noch auf die Schultern der Arbeitstätigen zu abzuwälzen, wo die Löhne in Australien sowieso nicht so steigen. Weißt du, das ist eine weitere, also in meinen Augen, ich will hier nicht sozialistisch klingen, aber in meinen Augen ist das eine weitere Bürde.
Ich glaube, die Zeit.
Ja, oder ja? Ich gucke, gucke gerade gleichzeitig doch mal auf Twitter und das ist ja meistens dann immer doch ein bisschen humoristisch, aber es wurde gerade durchgerechnet, dass die Superannuation Changes, die jetzt da angekündigt wurden, weniger als ein U-Boot beinhalten.
Weniger als ein U-Boot kosten.
Ja, genau.
Ja. Oder einbringen der Regierung. Muss man sagen, ja.
Ja, da, so genau.
Genau, also bis jetzt war ja vor allem von Ausgaben die Rede, beziehungsweise von Konzessionen, die die Regierung was kosten. Von den Einnahmen war nicht so die Rede. Also wird es Scott Morrison gelingen, unter dem Strich ein Budget zu präsentieren, das ja auch finanziell was taugt?
Ja, er ist ja noch nicht zu Ende mit seiner Rede. Wollen wir hoffen, dass er auch mal zur Einnahmenseite kommt. Denn das ist ja eines der Probleme der Regierung, dass die Ausgaben den Einnahmen wegrennen. Besonders jetzt, wo wir ja diese Bässe im Ressourcensektor haben, da wird ja weniger verdient. Also das Defizit vergrößert sich die ganze Zeit.
Okay,
er muss auch noch was ankündigen, weil er hat ja gesagt, dass er das nicht durch die ganzen Ausgaben jetzt durch mehr Defizit finanzieren will.
Schalten wir noch ein letztes Mal nach Canberra.
$1,000 and will also benefit from the opportunity to see what a young worker can do and how they fit into the team before deciding whether to offer them ongoing employment. In stage 3, Australian employers will be eligible for a youth bonus wage subsidy of between $6,500 and $10,000. These subsidies are just a smarter way of leveraging what you'd otherwise spend on Newstart and other welfare payments. Businesses will have the flexibility to employ young job seekers either directly through labour hire agreements or combined with an apprenticeship or traineeship. In addition to these changes, all existing wage subsidies will be streamlined, making them easier for employers to access. The $751.7 million cost of these initiatives is fully funded from making savings in less effective employment programs, including better targeting of work for the dole. It is worth trying new ways to get young people into real jobs. The cost of not doing so resigns thousands of young Australians to a lifetime of welfare dependency. In addition to the financial cost and the sustainability of our welfare system, the social and human cost is too great for our country to ignore. This is why the youth jobs path is such an important part of the Turnbull government's economic plan for jobs and growth. Finally, our strong plan to keep spending under control means we can afford to guarantee support for hospitals and schools and protect our strong social safety net for the most vulnerable. We have already announced we will provide an estimated additional $2.9 billion over 3 years for public hospital services. The additional funding is linked to reforms that focus on improving patient safety and the quality of services and reducing avoidable hospitalisations. The government will also deliver a new approach to funding essential dental services for children and low-income adults. The Commonwealth effectively provides around 53% of education expenditure by states and territories, once Commonwealth General Revenue Assistance is taken into account. Between 2018 and 2020, the government will also provide $1.2 billion in additional funding for government and non-government schools.
Ja, eine Ankurbelung des Arbeitsmarktes, vor allem bei Australiens Jugend. Damit wird er bestimmt viel Lob ernten, der Schatzmeister.
Und ist auch sehr, sehr wichtig. Jugendarbeitslosigkeit in Australien ist auf dem ähnlichen Niveau wie in Griechenland oder Spanien. Es gibt nur 3 Länder auf der Welt, die keine Jugendarbeitslosigkeit haben. Die Schweiz, Österreich und Deutschland. Alle anderen haben Jugendarbeitslosigkeit doppelt und dreimal so hoch wie die Arbeitslosigkeit für Erwachsene.
Mhm. Mehr Geld auch für das Gesundheitswesen. Mehr Geld, nämlich plus 2,9 Milliarden in den nächsten 4 Jahren. Ja, höchste Zeit, Marion, dafür?
Ja, das ist natürlich, wurde ja schon angekündigt, dass es so viel sein sollte vorher. Aber es ist natürlich auch ein Commitment, das die Coalition-Regierung damals auch gemacht hat, als Labour den Reformplan auf den Tisch gelegt hat. Und sie dürfen sich jetzt natürlich auch nicht davon abwenden, weil das Gesundheitssystem und auch das Bildungssystem brauchen eben mehr Geld, um die Reformbemühungen auch durchbringen zu können.
Okay, ein schönes Schlusswort. Für viel mehr reicht's leider nicht. Das Budget der australischen Regierung, wir sprachen heute darüber in einer SBS-Sondersendung. Am Mikrofon waren Christian Fröhlicher in Melbourne und Wolfgang Müller in Sydney. Außerdem ein Gast in Sydney, Marion Demann, Communications Managerin mit langjähriger Erfahrung im Gesundheitsbereich. Vielen Dank, Wolfgang und Marion.
Bedanke mich.
Vielen Dank.
Und vielen Dank Sie zu Hause, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, das Budget erfüllt Ihre Erwartungen. Wenn nicht, sagen Sie es der Regierung oder sagen Sie es uns auf facebook.com/sbsgerman oder schreiben Sie eine E-Mail an german.program@sbs.com.au. Und vor allem machen Sie am 2. Juli voraussichtlich Gebrauch von Ihrer Stimme, vorausgesetzt, Sie sind Australier. Bekanntlich herrscht in Australien Wahlpflicht. Sie müssen sich also entscheiden für eine Partei, die Sie und nur Sie für die geeigneteste halten. Viel Glück bei der Entscheidfindung. Wir hören uns wieder morgen um dieselbe Zeit. Tschüss.